Willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio des Internationalen Katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Heute ist wieder der Jesuitenpater Professor Peter Gumpel unser Gast. Er hat uns in der letzten Sendung schon einiges über das Papsttum erzählt und darüber, wie der Papst die Kirche regiert. Heute widmen wir uns dem Vatikan, jenem geheimnisumwitterten kleinsten Staat der Erde, der zugleich Sitz des Oberhaupts der katholischen Kirche ist. Um den Vatikan ranken sich ja viele Legenden. Was davon wahr ist und was es noch Außergewöhnliches zu berichten gibt aus dem Herzen der Weltkirche, erfahren Sie in 30 Sekunden. Professor Gumpel, den Vatikan bringt man heute automatisch mit dem Papst, mit der katholischen Kirche in Verbindung. Oft werden die Namen auch als Synonyme gebraucht. Vatikan bezeichnet aber ursprünglich nur einen Hügel im Westen Roms, wo sich dann in der Regierungszeit von Kaiser Nero ein Zirkus befand, in dem Christen und weitere dem Reich verhasste Personen gemartert und umgebracht wurden. War dieser Hügel denn aufgrund seiner Geschichte dazu auserkoren, Mittelpunkt der Christenheit zu werden?
Also ich glaube, man kann das in gewisser Hinsicht sagen, man muss aber doch vielleicht eine kleine Korrektur anbringen. Sie wissen natürlich, dass nach der Auferstehung Christi und nach dem Pfingsten die Apostel in verschiedene Länder gegangen sind. Petrus ist damals nach Rom gekommen und wurde hier in Rom ja dann auch umgebracht. Er ist ein Märtyrer, wie seine ersten Nachfolger praktisch alle Märtyrer geworden sind. Und er wurde damals begraben in dem heutigen Vatikanischen Hügel. Nachdem Konstantin der Große schließlich und endlich mit der Kirche Frieden geschlossen hatte, wurden Kirchen gebaut, und zwar über den Gräbern derjenigen, die das Martyrium erlitten hatten. Und das ist auch geschehen bei dem Grabe Petri, von dem die Tradition immer behauptet hat, dass er im Vatikanischen Hügel begraben sei. Allerdings ist es nicht so, dass die ersten Päpste da einen Palast gebaut hatten. Das war ja Kirchenverfolgung und die haben sich also versteckt gehalten. Und dann war jahrhundertelang die eigentliche Zentralstelle, die Wohnung des Papstes, war nicht der Vatikan, sondern der Quirinal. Und zwar bis zum Jahre 1870, als die italienischen Truppen unter Garibaldi und anderen den Kirchenstaat besetzt haben. Und dann wurde der Quirinalpalast, wurde der Sitz des italienischen Königs. Und dann heute ist er der Sitz des Staatspräsidenten von Italien. Der Vatikanpalast war ursprünglich nur eine Sommerresidenz der Päpste. Denn der liegt höher und in den heißen Monaten war es angenehmer, etwas höher gelegenen Ort zu bewohnen als im Quirinalpalast. Trotz und alledem kann man sagen, dass nach den Ausgrabungen, die unter Pius XII. In den 50er Jahren gemacht wurde und man das Grab Petri wirklich gefunden hat, dass es natürlich nicht gerade ein Zufall ist, dass heute der Vatikanpalast, also die offizielle Dienstwohnung des Papstes, in der unmittelbaren Nähe des Grabes des heiligen Petrus ist. Das ist historisch eine interessante Besonderheit.
Wie stand es denn überhaupt mit Rom? Rom war ja zu der Zeit der frühen Christenheit das Zentrum der Welt. Andererseits war das Christentum in anderen Regionen viel stärker ausgebildet. Wie lässt sich das erklären, dass Rom, dass der Vatikan zum Zentrum der Christenheit wurde? Hat das mit der herausragenden Stellung der Stadt Rom zu tun oder mit der Autorität des Petrus?
Ich glaube, einzig und allein kann man sagen, es ist darauf zurückzuführen, dass der Apostel Petrus, also der Führer der Apostel, zu Recht an die Hauptstadt der damaligen Welt gegangen ist, nach Rom, um auch dort Christus zu predigen und zu verkündigen. Die Tatsache, dass also Rom heute Mittelpunkt der katholischen Kirche ist, ist darauf zurückzuführen, dass Petrus der erste Bischof von Rom war. Und das ist der entscheidende Grund. Nicht eben, weil damals Rom die Hauptstadt der Welt war oder auch nicht, weil heute Rom die Hauptstadt der italienischen Republik ist. Es handelt sich eins und allein darum, dass Petrus nach Rom gegangen ist, dort der erste Bischof wurde, das Martyrium dort erlitten hat. Das ist der Grund, warum heute Rom Hauptstadt der Christenheit ist.
Früher gab es die Trennung von Staat und Kirche noch nicht. Jetzt gibt es sie und die Bedeutung eines Staates, die misst sich ja gewöhnlich nach seiner politischen oder seiner wirtschaftlichen Stärke oder nach der Größe seiner Bevölkerung. Welche Einflussnahmen hat denn dieser Vatikan, dieser so winzige kleine Staat bei den Diplomaten beziehungsweise über die eigenen Nunziaturen?
Die Vorrangstellung der katholischen Kirche innerhalb der Welt beruht natürlich weder auf militärischer Macht, beruht auch nicht auf finanzieller Macht. Ich erinnere nur an das berühmte Wort von Stalin, dem angeraten wurde, er möchte aufgrund der ganzen Beziehungen während des Zweiten Weltkrieges sich mäßigen in seiner Haltung gegen die katholische Kirche. Darauf antwortete Stalin spöttisch, wie viele Divisionen, also Militärdivisionen, hat denn der Papst? Und darauf beruht die Vorrangstellung Roms in der Welt überhaupt nicht. Das ist eine rein moralische Autorität, die anerkannt wird, von vielen allerdings auch angegriffen wird, aber die immerhin noch eine große Rolle spielt und auch bei vielen Staaten anerkannt wird. Das können Sie daraus sehen, dass mehr als 180 Staaten diplomatische Vertretungen mit dem Vatikan unterhalten ist. Also der Mühe wert finden, mit dieser moralischen Autorität auch diplomatische Beziehungen zu haben.
Wird denn die Stimme der Kirche auch gehört? Findet sie ein besonderes Gehör, zum Beispiel bei Streitfällen, bei Kriegsdrohungen, wenn ein Ausgleich vonnöten ist?
In früheren Jahrhunderten wurde der Papst wiederholt gebeten, als Schiedsrichter aufzutreten. Das ist bei den katholischen Ländern, zum Beispiel in Südamerika, gab es einen Streit zwischen den Spaniern und den Portugiesen und die konnten sich nicht einigen, haben aber dann gesagt, gut, wir wollen das einer völlig unparteiischen Macht überlassen, nämlich dem Papst, und wir verpflichten uns, mit dessen Entscheidung von vornherein übereinzustimmen. Und das wurde auch gemacht. Also das ist vorgekommen, das kommt heute überhaupt nicht mehr in Frage. Sie wissen natürlich, dass die Päpste auch im vorigen Jahrhundert wiederholt aufgerufen haben, den Krieg zu beenden. Ich erinnere zum Beispiel an den berühmten Appell von Benedikt XV. Im August 1917, endlich mit der inutile Strage, also mit dem unnötigen Blutvergießen aufzuhören. Die Stimme des Papstes hat geklungen, wurde aber nicht akzeptiert, weder von deutscher Seite noch von englisch-alliierter Seite. Gleichermaßen hat Pius XII. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, noch in den letzten Tagen von August, einen passionierten Appell an die Völker gerichtet mit dem berühmten Wort, nichts ist gewonnen mit dem Krieg, alles kann verloren sein durch den Krieg. Die Stimme der Papst ist geklungen, aber heute hören die Regierenden weniger darauf. Das ist aber auch nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass die katholische Kirche ganz deutlich spricht, und das tut sie auf verschiedenen Gebieten, zugunsten der Flüchtlinge, zugunsten der armen Bevölkerungen, der armen Kontinente, der Drittweltländer und so weiter. In manchen Fällen hat diese Stimme schon Erfolg, in anderen Fällen eben nicht. Aber das Entscheidende ist, dass die katholische Kirche ihren Standpunkt klipp und klar deutlich macht und dass das auch von den verschiedenen Staaten gehört wird und, wenn sie guten Willens sind, auch befolgt wird.
Vielen Dank bis hierher. Mehr zum Thema hören wir nach der Musik. Sie hören Weltkirche aktuell. Der Vatikan beschäftigt uns heute und wir sind verbunden mit dem Jesuitenpater Professor Peter Gumpel, Historiker an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Er lebt seit Jahrzehnten in Rom, kennt sich dort also bestens aus. Und Pater Gumpel, der Vatikan ist ein eigenständiger Staat und Sie haben es eben schon genannt, er hat diplomatische Beziehungen in 180 Ländern der Welt. Das ist ja auch ein enormer organisatorischer Aufwand. Wie viele Menschen leben und arbeiten überhaupt im Vatikan bzw. für den Vatikan?
Nach den statistischen Angaben, die mir vorliegen, kann ich sagen, im Vatikan leben permanent 800 Personen. und zwar 300 Personen, die direkt abhängig sind vom Papst als dem Oberhaupt der katholischen Kirche, andere 500 von diesen 800, die eben mit der Verwaltung des Vatikanstaates befasst sind. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eines ist der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche, anderes ist der Papst als Oberhaupt dieses kleinen Staates. Ein Staat, der sehr klein ist, er hat nur 44 Quadratkilometer, ist also einer der kleinsten Städte. Wenn Sie Liechtenstein nehmen, der hat 160 Quadratkilometer Umfang. Also es ist ein kleiner Staat, aber er hat doch alles, was zu einem Staat gehört
was
und
wäre
auch
das?
Gehören muss.
Was wäre das? Was gehört zu einem?
Ja, zum Beispiel, er hat eigene Münzen, er hat eigene Briefmarken, er hat eine eigene Apotheke, er hat einen kleinen Bahnhof, er hat einen kleinen, aber gut versierten Supermarkt, alle möglichen Schutzmaßnahmen natürlich. Es gibt noch andere Polizeiinstanzen, es gibt richterliche Instanzen und so weiter und so weiter.
Jetzt ist der Vatikan ja eine Wahlmonarchie. Wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen. Der Papst übt zugleich die drei Gewalten der Regierung, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung aus. Was heißt denn das, dass der Papst die Rechtsprechung ausübt?
Man muss unterscheiden auf den verschiedenen Gebieten, wie Sie eben schon angedeutet haben. Der Papst ist der höchste Richter in Fragen von Glaube und Sitten für die katholische Kirche. Er ist aber auch die höchste Instanz bei der Ernennung der Bischöfe zum Beispiel, also bei der Verwaltung der Kirche und in letzter Instanz auch in Entscheidungen, die richtig mit Prozessen zu tun haben, wie zum Beispiel in Eheprozessen und ähnliches mehr, auch Disziplinarverfahren. Also das sind die drei verschiedenen Funktionen, in denen er natürlich beratende Organe hat, eigene Institutionen, die Kongregationen, es gibt Komitees, es gibt sogenannte Räte und alles Mögliche. Also er wird da natürlich beraten und dafür ist natürlich ein gewisser Apparat notwendig, wie auch schon die bereits genannten diplomatischen Vertretungen, die der Vatikan in 180 Ländern nun einmal hat.
Bleiben wir mal bei diesen Gesandten. Das sind ja nicht nur die Vertreter des Papstes in den verschiedenen Ländern, sondern auch bei den Ortskirchen. Wie wichtig sind denn diese Gesandten? Welche Anforderungen werden an sie gestellt und was hat das für eine Einwirkung auf die Politik des Vatikans?
Zunächst einmal, diese Leute bekommen eine eigene, sehr eingehende Ausbildung in der Academia Ecclesiastica, wo die Diplomaten ausgebildet werden. Umgangsformen lernen und alles, was von einem Diplomaten erwartet wird, wie es ja auch in anderen Ländern der Fall ist natürlich. Sie sind dann vor Ort und sind überparteiisch. Also sie vertreten den Papst und wenn irgendwie, was oft vorkommt, Schwierigkeiten mit einer bestimmten Regierung bestehen, werden sie da mit dem betreffenden Außenminister oder dem Ministerpräsidenten reden und hinweisen, dass die Katholiken besser geschützt werden müssen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, vor allem in den Ländern, wo ja mehr oder weniger offen eine Kirchenverfolgung stattfindet. Dass also da eine diplomatische Instanz ist, die mit diesen Leuten sachverständig reden kann und sie davon überzeugen kann, dass man die Katholiken besser schützen muss und auch mehr Religionsfreiheit ihnen geben muss, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Eine zweite Aufgabe der diplomatischen Vertreter ist auch in Bezug auf die Bischöfe selbst. Es kann vorkommen, dass unter den Bischöfen verschiedene Meinungen bestehen, die auch in die Öffentlichkeit dringen. Dann kann der diplomatische Vertreter des Heiligen Stuhls mit dem Betreffenden reden. Sie versuchen, ihren Ton etwas zu mäßigen. Und natürlich auch eine weitere Aufgabe ist, sie sind an Ort und Stelle, können also über die gesamte Situation des Landes sehr eingehend dem Papst berichten. Und das ist natürlich sehr wertvoll. Das können auch die Bischöfe tun. Aber die Bischöfe können mitunter auch politisch irgendwie eine bestimmte Meinung haben, für oder gegen, während der päpstliche Vertreter also vorausgesetzt wird, über diesen verschiedenen Meinungen zu stehen und über die politische, ökonomische, kulturelle, kirchliche, religiöse Situation unbevorurteilt den Papst regelmäßig zu informieren.
Jeder, der vielleicht schon mal den Petersplatz besucht hat, ist mal einem Schweizer Gardisten begegnet und die Schweizer Garde, das ist die Armee des Papstes. Was ist das Besondere an dieser Armee?
Naja, eine Armee ist eigentlich ein bisschen großes Wort. Normalerweise zählt eine Kompanie so ungefähr 125 Mann. Die Schweizer Gabe besteht aus ungefähr 100 Leuten. Das Besondere ist darin, es ist eine lange Einrichtung. Die Schweizer Garde ist nicht etwas, das nur bei den Päpsten vorgekommen ist. In früheren Jahrhunderten waren viele Herrscher darauf bedacht, eine eigene Schutztruppe zu haben und eben diese Leute aus der Schweiz kommen zu lassen. Und das ist auch bei den Päpsten der Fall. Die besteht jetzt viele hunderte Jahre. Sie sind zum persönlichen Schutz des Papstes da. Sie kommen alle aus der Schweiz, aus den katholischen Kantonen. Über 90% wohl aus den deutschsprachigen Schweizer Kantonen, aber es gibt auch einige aus den französischen oder italienisch sprechenden Kantonen. Und die sind sehr gut ausgebildet. Sie sind nicht verpflichtet, dann in der Schweiz noch ihren Militärdienst abzuleisten. Sie verpflichten sich auf unter Eid auf einige Jahre, können danach wieder natürlich in ihre Heimat zurückkehren. Andere wollen weiter bei der Schweizer Garde bleiben und dort eventuell auch befördert werden und bis in die höheren Regionen der Schweizer Garde einzudringen.
Jede Regierung, jede Partei, jedes Unternehmen, jeder Verein, könnte man sagen, macht heutzutage Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, um sich gut darzustellen, um die eigene Botschaft zu transportieren. Wie ist das im Vatikan? Ist diese Presse- und Medienarbeit etwas, was immer mehr an Bedeutung gewinnt und welche Instrumente stehen da zur Verfügung?
Sie haben völlig recht, natürlich. Aber im Vatikan besteht eine eigene Zeitung, der Osservatore Romano, der schon 150 Jahre besteht. Man hat gerade jetzt einen neuen Direktor bekommen. Und zweitens und nicht weniger wichtig ist natürlich Radio Vaticana, also Vatikan Radio, wo in vielen Dutzenden Sprachen kirchliche Berichte und anderes, was für die Katholiken in der aller Welt von Bedeutung sein kann, ausgesendet wird. Das ist ein sehr großes und sehr umfangreiches, auch ein sehr kostspieliges Unternehmen. Aber zu diesen beiden großen Medien, also dem Osservatore Romano und Radio Vaticana, haben sie natürlich auch noch Veröffentlichungen der einzelnen Kongregationen, religiösen Kongregationen und Missionskongregationen, Agencia Fides. Also es geschieht schon vieles. Vielleicht müsste noch viel mehr geschehen und vor allem müsste man auch immer mehr Laien bei solchen Sachen einsetzen. Es ist nicht genügend, dass jemand eine gute Priesterausbildung bekommen hat. Damit ist er noch nicht qualifiziert, um auch ein guter Journalist zu sein. Und deswegen in steigendem Maße wird man immer mehr sich berufen müssen auf gut ausgebildete Journalisten aus dem Laienstande, die wirklich auch die Kommunikationsmittel des Vatikans auf einen immer höheren und besseren Stand bringen können.
Aber jetzt gibt es nicht nur diese vielen Gremien, es gibt ja auch viele aktive Laienorganisationen in der Kirche, es gibt Hilfswerke, es gibt auch Einzelpersonen, die viele wunderbare Impulse in die Kirche einbringen. Nimmt man das beim Vatikan auch wahr? Lässt man sich davon auch in Rom inspirieren?
Selbstverständlich. Wir können das nur begrüßen. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit auch ein gutes Wort sagen über die Kirche in Not, die auch eine solche Organisation ist. Also es besteht hier eine Wechselwirkung. Sehr viele von diesen Organisationen gehen ja schon auf ein Wort, auf die Lehre der Päpste zurück und führen das aus, was der Papst längst angeregt hat. Andererseits gibt es natürlich auch viele Initiativen, die persönlicher Art sind, darüber hinausgehen, die hier natürlich wahrgenommen werden und auch begrüßt werden und gefördert werden. Es ist also eine Wechselwirkung und es ist eine gesunde Erscheinung, dass in der Kirche immer wieder auch solche Initiativen entstehen. Sie haben das zum Beispiel in der ganzen Geschichte gesehen bei der Gründung von den großen religiösen Ordensgemeinschaften. Denken Sie an den heiligen Franziskus von Assisi, den heiligen Dominikus, den heiligen Ignatius von Loyola und so viele andere. Das sind Initiativen, die von unten her kommen, die aber dann natürlich auch von den Päpsten wahrgenommen werden, gut geheißen werden, gefördert werden. Und das geht in der ganzen Kirchengeschichte so weiter, auch bis in die heutige Zeit hinein, mit immer neuen Gründungen, immer neuen Initiativen, die selbstverständlich hier sehr gut aufgenommen werden, vorausgesetzt, dass sie wirklich mit der Lehre der Kirche und mit den Grundhaltungen der Kirche übereinstimmen, was in den meisten Fällen natürlich der Fall ist.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. heute wieder mit Pater Professor Peter Gumpel aus Rom. Über den Vatikan sprechen wir heute und wir haben jetzt schon einiges erfahren über die Institutionen des Vatikans. Aber, Pater Gumpel, da gibt es auch viele Legenden, die sich um den Vatikan ranken. Und eine davon betrifft unmittelbar Ihre Arbeit als Historiker. Es geht um die sogenannten Geheimarchive des Vatikan. Früher hieß es immer, der Vatikan halte diese komplett unter Verschluss, um Dinge zu verschleiern. Was ist denn daran wahr? Welche Akten sind einsehbar, welche nicht?
Also die vatikanischen Archive wurden bereits von Leo XIII. Geöffnet. Leo XIII. Ist am Anfang des vergangenen Jahrhunderts gestorben. Und damals war allerdings die Maßnahme, dass die Akten veröffentlicht werden, die einen bestimmten Papst betreffen und seine Regierung betreffen, dass die erst 70 Jahre nach dessen Tod veröffentlicht werden und zugänglich gemacht werden. Das ist eine Maßnahme, die alle Staaten haben. Kein einziger Staat macht von Anfang an alle seine Dokumente zugänglich. Es gibt Staaten, die eine Sperre haben von 30 Jahren, andere von 50 Jahren, diese oder jene Staat von 100 Jahren. Ich habe selbst durch meine Mitarbeiter Untersuchungen anstellen lassen, zum Beispiel im British Archives, und da finden Sie viele Dokumente, die aus Sicherheitsgründen auch heute noch nicht zugänglich sind, obschon sie sich auf eine Zeit beziehen, die den Zweiten Weltkrieg betreffen, also auf 60 Jahre zurückliegen. Dasselbe ist meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern in Amerika passiert, bei den Archiven vom Office of Strategic Services, Vorgänger von der CIA. Und da finden Sie immer wieder Dokumente, gesagt, aufgrund der Regierung aus Sicherheitsgründen entfernt. Also, dass eine gewisse Zeitsperre besteht, ist ganz allgemein üblich bei allen Staaten. Zugänglich, um auf Ihre Frage einzugehen, sind heute alle Dokumente bis zum Jahre 1939. Also das ist schon die Zeit vom Nationalsozialismus in den ersten Jahren. Das ist die Zeit vom Kommunismus und so weiter. Das ist völlig frei zugänglich und kann konsultiert werden und wird auch konsultiert. Und zu meiner Freude kann ich Ihnen berichten, dass die Dokumente, die man da findet, das, was wir immer gesagt haben, nur bestätigen. Allerdings, eine Periode ist noch nicht zugänglich. Das ist die Periode, die sich auf dem Pontifikat von Pius XII. Bezieht, der von 39 angefangen hat. An und für sich sollte das geschlossen bleiben für 70 Jahre. Das hätte uns also gebracht bis zu dem Jahre 2028. Aber Johannes Paul II. Hat aufgrund der Angriffe, die gegen Pius XII. Gerichtet wurden, beschlossen, so schnell wie möglich auch diese Akten zu öffnen. Daran wird im Augenblick mit Hochdruck gearbeitet. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann diese Arbeiten abgeschlossen werden. Ich habe mit dem Präfekten mehrfach darüber gesprochen. Sie müssen eines nicht vergessen, es handelt sich da um Millionen Papiere. Während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel trafen im Vatikan mitunter an einem Tag mehr als 1000 Briefe ein. Die konnten nicht damals alle archivmäßig geordnet werden, wurden also in hunderte Schachteln gelegt. Das muss jetzt alles geordnet werden. Es muss zusammengelegt werden, was zusammengehört. Das muss nummeriert werden. Es muss auch natürlich ein Index hergestellt werden. Das muss elektronisch zusammengefasst werden, sodass die zukünftigen Untersucher sehr leicht das finden können, was sie wirklich suchen. Und das erfordert nun einmal Zeit. Und es wird noch einige Jahre vermutlich dauern. Allerdings, ich war im Oktober vom Jahr 2000 vom Papst beauftragt, mit der bekannten jüdisch-katholischen gemischten Kommission zu unterhandeln. Darauf wurde immer wieder gesagt, ja, wir haben noch keinen Zugang zu den Archiven. Ich habe, meine Herren, haben Sie denn je Versuche unternommen, in den anderen Staatsarchiven das zu untersuchen? Denn alle diplomatischen Dokumente, die vom Vatikan an die verschiedenen Regierungen gesandt wurden, liegen in deren Archiven. Und was von den Regierungen an den Vatikan geschickt wurde, liegt in Kopien in diesen Staatsarchiven. Ja, darauf waren die Herren scheinbar noch nie gekommen. Also so einfach liegen diese Sachen nicht. Im Übrigen, es gibt immer wieder Leute, die behaupten, ja, das wird alles zugänglich gemacht, aber man wird natürlich Dokumente verschwinden lassen oder vernichten und so weiter. Und ich gehe mit Ihnen jede Wette ein. Wenn also jetzt alles zugänglich gemacht wird, und hoffentlich wird das innerhalb von relativ kurzer Zeit geschehen, die Leute gehen dahin, die wollen das finden, was sie immer behauptet haben, dass sich das befindet, sie werden das nicht finden Und dann wird ohne jede Frage gesagt, na ja gut, also das hat man einfach vernichtet. Ja, mit solchen Leuten kann man dann natürlich nicht reden. Ein gewisses Vertrauen muss schon mal da sein. Wir sind schließlich verantwortungsvolle Leute. Und wenn also jemand so vorgehen will, nun gut, dann kann man eben da nichts machen.
Ein weiterer Vorwurf, der gegen die Kirche immer wieder erhoben wird, ist der angeblich unermessliche Reichtum des Vatikans. Da ist immer die Rede von Geheimkonten, auf denen sich unermessliche Beträge befinden, von Geschäften, von Machenschaften. Und das alles, während ein Großteil der Menschheit hungere. Was ist denn an diesen Dingen dran?
Gegen Ende jedes Jahres veröffentlicht der Vatikan einen ganz genauen finanziellen Bericht, den jeder nachlesen kann. Der wird im Osservatore Romano veröffentlicht, und zwar in zweierer Form. Eines, was die Regierung der Kirche angeht, insoweit der Papst Oberhaupt der Kirche ist, und das andere, eine eigene Rechenschaftsablage über den Vatikanstaat als solchen. Ich lese diese Dinge und ich kann Ihnen sagen, der Vatikan hat große Mühe, aus den roten Ziffern rauszukommen. Also es ist nicht so. Eines ist natürlich wahr, wenn man von großem Reichtum spricht, wenn man zum Beispiel an die Peterskirche denkt, wenn man an die Kunstschätze denkt, zum Beispiel in der Sixtinischen Kapelle, die Gemälde von Michelangelo oder an die Stanzen von Raphael oder an die großen Kunstschätze, die der Vatikan hat, das ist ein sehr großer Reichtum. Da haben Sie natürlich recht, aber die sind nicht verkäuflich. Pius XII. Hat einmal Erkundigungen eingezogen, was man verkaufen kann, um eben der hungernden Bevölkerung in den Kriegsjahren und den Nachkriegsjahren zu helfen. Man hat ihm das stark abgeraten und gesagt, wer kauft denn das, wer kann das überhaupt bezahlen und ist das überhaupt verantwortlich, das zu machen? Darum hat er davon abgesehen. Also insoweit, was die Kunstschätze angeht, aber das kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Was kostet zum Beispiel nur schon die Unterhaltung einer alten Kirche wie dem Petersdom? Was kostet auch die Unterhaltskosten von einem Museum? Sie müssen sich mal bei irgendeinem Museum erkundigen, was das alles kostet. An Museumsdienern, an Restaurationen und so weiter und so weiter. Also da sind große Reichtümer, das stimmt. Aber das ist nicht in klingender und barer Münze. Und wenn der Vatikan aufgrund von Spenden, ist einmal im Jahr wird hier in allen Diözesen eine Kollekte gehalten, der sogenannte Peterspfennig, daran ist dann, es gibt andere Spenden, natürlich auch Arbeiten, die den Vatikan macht, Untersuchungen, zum Beispiel für die Heilig- und Seligsprechungen, das kostet natürlich auch das nötige Geld, aber der Vatikan kommt mit großer Mühe und Not aus den roten Ziffern raus. Und wenn in den letzten Jahren ein kleiner Überschuss erreicht wurde, können wir damit schon sehr zufrieden sein. Also diese Fabeln von dem unermesslichen Reichtum, von Geschäften aller möglichen üblen Art, wenn man einmal nachfragen würde, wie beweisen die Leute, die das behaupten, das, dann stehen sie mit leeren Händen da.
Vielleicht noch ein weiteres, ein letztes Schlagwort, das vielen Menschen immer wieder einfällt, wenn sie an Kirche, wenn sie an den Vatikan denken, und das ist die Inquisition. Was an der Inquisition ist Legende, was Wahrheit, so wie Sie es als Historiker immer wieder erleben?
Also man kann ohne weiteres zugeben, dass die Inquisition in gewisser Hinsicht ein dunkles Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche ist, ohne jede Frage. Allerdings muss man eines nicht übersehen. Damals sind die Staaten christlich. Und jemand, der gegen die katholische Kirche handelte oder gegen einen Glaubenssatz der katholischen Kirche handelte, wurde als öffentlicher Unruhestifter und als Verbrecher bezeichnet. Die Kirche musste damals nur untersuchen, ob es stimmt, dass jemand wirklich, also so gegen die katholische Kirche und gegen die katholischen Institutionen gehandelt hat. Wenn das Urteil positiv war, wurde der Betreffende der weltlichen Macht ausgeliefert. Und die weltliche Macht hat dann die Betreffenden bestraft. Das sind Dinge, die heute weitestgehend übersehen werden. Heute ist die Situation natürlich ganz anders. Den Staaten ist es oft völlig gleichgültig, ob jemand gegen die katholische Kirche agiert. Früher war das anders. Die Staaten bezeichnen sich als christlich. Und jemand, der gegen die katholische Kirche oder gegen die katholische Lehre handelte, wurde als Unruhestifter und sogar als Verbrecher und Schädling betrachtet und dementsprechend bestraft. Das alles nimmt nicht weg, dass in vielen Fällen auch die katholischen Gerichte der Inquisition Leute freigesprochen haben. In anderen Fällen nicht. Und ich wiederhole, da sind auch manche Dinge passiert, die nie hätten passieren sollen und über die man heute nur bedauern kann und das auch ruhig zugeben muss, dass da Fehler gemacht wurden. Und wir haben ja keine Angst vor der Wahrheit. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Was gerecht ist, muss gerecht bleiben, aber unter jeder Rücksicht. Und man muss dann auch immer die Zeitumstände genau im Auge behalten. Das ist eine geschichtliche Voraussetzung. Man kann nicht mit Anachronismen arbeiten. Man kann nicht Sachen, die 400-500 Jahre zurückliegen, beurteilen nach den heutigen Prinzipien. Man muss sehen, wie war die Lage damals, wie wurde das beurteilt und wie würden wir heute das anders machen.
Warum halten sich denn solche Fehl- und Vorurteile aller Art, selbst wenn sie Jahrhunderte alt sind, selbst wenn sie durch die Wissenschaft widerlegt sind, gegenüber der Kirche immer besonders lange?
Das stimmt. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, die Kirche hat nicht nur Freunde. Und leider Gottes muss ich immer wieder feststellen, dass manche Medien gezielt eine Kampagne führen gegen die katholische Kirche. Oft mit Mitteln, die eigentlich mit der Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Ich habe ja sehr viel Interviews geben müssen im Laufe der letzten Jahre und habe damit viele sehr ehrliche Journalisten kennengelernt. Ich gebe mir allerdings auch Rechenschaft darüber, was passiert. Irgendetwas geschieht. Sofort muss ein Journalist darüber etwas schreiben. Sein Redaktionschef wünscht das. Er hat oft gar nicht die Möglichkeit, die Sachen eingehend historisch zu studieren. Und dann wird eben natürlich etwas schnell produziert, was dann später widerlegt werden muss. Aber es ist ja leider Gottes oft so, wenn einmal erst sensationelle Nachrichten in der Presse erschienen sind und dann später wird das historisch widerlegt, dann erscheint es vielleicht auf der vierten oder fünften Seite im Kleindruck, wenn es überhaupt erscheint. Also es ist leider Gottes so, dass die heutigen Medien, die ja einen sehr großen Einfluss haben, eben mitunter sehr kirchenfeindlich sind. Ich will Ihnen mal eines sagen, was mir vor Jahren passiert ist. Einer der berühmtesten Historiker, als weltbekannter Mann, sagte mir eines Tages, ich stehe mit ihm in guter Verbindung, er sagte mir, Herr Kollege, wissen Sie, was die Tragik von uns Historikern heute ist? Wir studieren eine Sache jahrelang und dann fangen wir an zu schreiben. Und wir überlegen jedes Wort, nicht zu viel zu sagen, nicht zu wenig zu sagen. Dann erscheint nach Jahren, erscheint dann ein größeres Werk. Wer liest es? Vielleicht dieser oder jene Fachkollege. Und dann sagte er aber, dann stellt sich der erste beste Idiot, das ist sein Wort, nicht meines, der erste beste Idiot stellt sich vor eine Fernsehkamera, erzählt da den größten Unsinn und das wird geglaubt. Er sagt, und er schloss damit und sagte, Herr Kollege, das ist die Tragik von uns Historikern heute.
Wer war der Kollege oder soll er lieber
also
anonym bleiben?
Ich glaube, da er mich nicht autorisiert hat, seinen Namen zu nennen, werde ich den Namen jetzt auch nicht nennen, weil man ja immer damit rechnen muss, dass solche Leute dann auch noch angegriffen werden. Den Namen werde ich nicht nennen. Ich kann Ihnen aber versichern, es ist einer der berühmtesten Historikern, die wir heute in der Welt haben.
Dann geben wir uns damit zufrieden. Und die abschließende Frage an Sie, Pater Gumpel, was fasziniert Sie eigentlich in all den Jahrzehnten im Dienste des Vatikans am meisten am Vatikan?
Die Prinzipientreue, dass der Vatikan in der Führungsspitze, ich rede jetzt nicht über einzelne Katholiken, es gibt natürlich unter Katholiken solche, jene und Gesprenkelte, wie überall. Das ist ganz klar. Also ich verteidige nicht alles, was jeder einzelne Katholik da tut. Aber was die Führungsspitze angeht, was die Päpste angeht, was die höchsten Autoritäten angeht, habe ich die größte Hochachtung. Und was mich besonders beeindruckt, ist die Prinzipientreue, nicht mit jedem Wind der öffentlichen Meinung mitzumachen, sondern ganz klar und entschieden ein offenes Wort zu sagen, wer es hören will, der höre es, wer es nicht hören will, gut, das ist dann seine Sache. Das hat mich immer beeindruckt. Und das wird hoffentlich und wird auch wohl immer so bleiben. Das ist die Aufgabe des Papsttums, unverkürzt die Lehre Christi zu verkündigen, ganz unbeschadet, ob das gefällt oder nicht gefällt.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Historiker Pater Professor Peter Gumpel aus Rom. Nächste Woche bleiben wir beim Thema Vatikan. Der Publizist und Weltkorrespondent Paul Badde wird dann mal wieder Gast unserer Sendung sein und uns sicher viel Neues, viel Interessantes aus Rom und dem Vatikan berichten. Jetzt noch ein Wort in eigener Sache. Wir bekommen häufiger Anrufe und auch Post von Hörern, die leider unsere Sendung Weltkirche aktuell nicht verfolgen können, weil der Termin zeitlich mit dem Kirchgang kollidiert. Für all diejenigen gibt es jetzt eine gute Neuigkeit, denn seit kurzem bietet Radio Horeb unsere Sendung Weltkirche aktuell auch zum Herunterladen auf den Netzseiten an als Podcast. Das gleiche gilt für die Seiten von Kirche in Not unter kirche-in-not.de. Können Sie die Sendung auch jederzeit verfolgen. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese und jede andere Sendung auch bei Kirche in Not zu bestellen. Wählen Sie einfach 089 für München 760-7055. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude beim weiteren Programm und einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not in München verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.